Ich freue mich, dass ich mit euch heute im wahrsten Sinne des Wortes in eine neue Serie eintauchen darf. Wenn man das Bild vorne schon mal sieht und das Thema, worum es geht, dann sind wir mal gespannt, was da so auf uns zukommt. Ich lade euch ein, dass ihr schon mal in euren Bibeln das Buch Jona aufschlägt. Ihr findet es, ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich ist, aber ihr findet es zwischen Obadja und Micha. Aber wenn es noch nicht so viel hilft, dann kannst du vorne im Inhaltsverzeichnis nachschauen. Das ist kein Schummeln, das ist völlig okay. Oder in deiner Bibel-App ist es manchmal noch ein bisschen übersichtlicher. Ja, wie viele von euch wissen denn, worum es bei der Geschichte von Jona geht? Kann ich mal sehen, die Hände? So ungefähr, also schon relativ viele. Manche sagen, keine Ahnung, also wenn man es mal so ganz grob zusammenfassen möchte, Jona, das war der Kerl, der Gott ungehorsam war, der dann von einem Walfisch verschluckt wurde, der im Bauch des Walfisches eine Kerze angezündet hat, der nach 3 Tagen ausgespuckt wurde und dann ein lieber Junge war für den Rest seines Lebens. Nee, das war Pinocchio. Aber es ist so ähnlich. Ja, es ist so ähnlich, dass es manchmal ganz schwierig ist, es so auseinanderzuhalten. Warum mache ich eine Predigtserie über Jona? Jona, das denkt man doch erstmal so, das gehört doch eigentlich in die Kinderstunde. Ja. Aber ich will euch im Vorfeld sagen, glaubt mir, wenn wir diese Geschichte wirklich auf uns wirken lassen und wenn wir dem Heiligen Geist den Freiraum geben, zu uns zu reden, dann verspreche ich dir, wird diese Geschichte heute zu dir sprechen. Und der erste Teil dieser Serie, er lautet der Jona in uns. Weil ich glaube, es hat mit ganz vielen von uns mehr zu tun, als wir auf den ersten Blick vielleicht wahrhaben wollen. Aber wir werden jetzt so eintauchen und das Ganze so nach und nach entwirren. Lesen wir mal, was die Bibel sagt im Buch Jona, Kapitel 1. Es ist immer gut, wenn man Geschichten von vorne anfängt, was da los ist. Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Und das Wort des Herrn ging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Dann lesen wir in Vers 3 die Reaktion von Jona. Da machte sich Jona auf nach Ninive, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Wir schauen uns am Anfang mal die Bedeutung von ein paar Wörtern an und ich möchte uns als erstes diesen Jona ein bisschen näher bringen. Jona, er wird von uns ja so kurz umrissen, oft als der ungehorsame Prophet. Aber festzuhalten ist, dass er erstmal überhaupt ein Prophet Gottes war, der auch meistens das Richtige tat. Wir wissen aus 2. Könige, Kapitel 14, dass Jona tatsächlich lebte. Er war tatsächlich ein Prophet Gottes. Dort steht nämlich in Vers 25 über den König Jerobeam. Dieser, also König Jerobeam, eroberte das Gebiet Israels zurück nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch wen? Durch seinen Knecht, Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gath. Also Jona war nicht einfach nur irgend so ein dahergelaufener Junge. Jona war auch kein falscher Prophet. Er war ein Prophet des Herrn. Und er hat hier, dann haben wir den Beleg, dieses Wort des Herrn richtig und korrekt geredet. Also in den meisten Fällen können wir davon ausgehen, war Jona ein Prophet Gottes, der auch gehorsam dem Wort Gottes gegenüber war. Aber in dieser Geschichte, die wir in seinem Buch lesen, da bekommen wir einen ganz anderen Eindruck. Sein Name Jona bedeutet Taube, ein Täubchen oder der Friedfertige. Und das, obwohl er uns bekannt ist als der Ungehorsame. Und Amittai, das war der Vater von Jona, sein Name bedeutet Wahrheit. Jetzt überleg doch mal, wenn du ein Prophet bist und dein Name lautet der Friedfertige Sohn von Wahrheit. Nicht schlecht, oder? Also wenn man als Prophet friedfertig ist und wenn man die Wahrheit spricht, das ist nicht schlecht. Und wir wissen ja aus dem Alten Testament, dass Namen nicht wie Schall und Rauch sind. Namen haben Bedeutung. Namen wurden ausgesprochen über Menschen, um ihnen diese Bedeutung für ihr Leben mitzugeben. Dann Ninive. Er wurde nach Ninive geschickt. Was war denn bitte schön Ninive? Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und Assyrien war zu dieser Zeit der absolute und schlimmste Feind Israels. Israel hasste Assyrien. Und gleich wirst du auch sehen, warum. Da komme ich ein bisschen später dazu. Gehen wir nochmal rein in den Text. Und da lesen wir in Vers 1, Vers 1, was an Jona erging. Was erging denn an Jona? Das Wort des Herrn. Ich möchte gerne, dass wir das zusammen laut miteinander sagen. Das Wort des Herrn erging an Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Und ich möchte dir heute sagen, das Wort des Herrn, es wird auch an dich ergehen. Er will heute zu dir sprechen, weil unser Gott ein Gott ist, der es liebt, zu sprechen. Gott hat die ganze Welt geschaffen durch sein Wort. Wir lesen in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und später in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wer ist das?
Jesus.
Jesus, er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Zuvor schuf Gott die ganze Welt. Durch was? Durch sein Wort. Er schafft Adam und Eva, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben, mit ihnen zu sprechen. Er spricht mit ihnen in der Kühle des Morgens. Unser Gott ist ein Gott, der redet. Er spricht auf ganz unterschiedliche Art. Manchmal durch eine hörbare Stimme, durch seine Propheten, durch Umstände, durch den Heiligen Geist. Und ich will dir heute Morgen einfach Mut machen. Wenn du noch nie Gottes Stimme gehört hast, dann sollst du sie heute hören. Ganz einfach, indem du die Bibel öffnest. Die Bibel bezeichnen wir ja auch als das Wort Gottes. Sie ist sein Wort. Und dieses Wort Gottes, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist die lebendige Wahrheit, mit der Kraft zu verändern. Und ich glaube, dass Gott heute zu einigen von uns ganz konkret durch sein Wort sprechen wird. Sein Wort wird Dinge verändern. Und es wird und soll dich in eine neue Richtung bewegen. Aber weißt du, wie wir es bei Jona gesehen haben, haben wir eine Entscheidung zu treffen. Wir müssen entscheiden, ob wir diesem Wort Gottes gehorchen wollen, ob wir diesen Weg, den er uns zeigt, nachfolgen wollen, oder ob wir es machen wie Jona und sagen, ich will dir aber nicht gehorchen. Also, die erste, die gute Nachricht ist, du kannst und wirst heute das Wort des Herrn hören. Die herausfordernde Nachricht ist, dass Gott manchmal Dinge sagt, die wir nicht tun wollen. Schon mal erlebt? Ich möchte dir bewusst sagen, manchmal, nicht immer, manchmal sagt Gott Dinge, die wir nicht tun wollen. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, Gott schickt dich genau dahin, wo du am wenigsten hin willst. Also er schickt die Leute als Missionare nach Polynesien, die die größte Spinnenphobie haben. Das ist ein Blödsinn. Das macht er nicht immer mit jedem so. Aber manchmal fordert er uns auch herauf, Dinge zu tun und in Richtungen zu gehen, zu denen wir nicht gehen wollen. Und ich habe so eine These. Ich glaube, dass es uns manchmal so schwer fällt, das zu tun, was Gott sagt, weil wir tief in unserem Herzen glauben, es immer noch besser zu wissen. Tief im Herzen glauben wir, es besser zu wissen, als das, was Gott sagt. Ich will mal ein ganz einfaches, blödes Beispiel machen. Wenn ich frage, wer mag lieber Schokoeis, wer lieber Vanilleeis? Guck mal, meine Abstimmung. Schokoeis? Relativ wenige, ich bin überrascht. Vanilleeis? Die anderen mögen gar kein Eis. Also im Grunde genommen glauben wir doch, dass das, was wir am meisten mögen, auch wirklich am besten ist. Und die anderen haben halt keine Ahnung, oder?
Ja.
Ja, also so geht es mir auch. Wenn irgendjemand so ein komisches Gurkeneis bestellt. Was willst du mit Gurkeneis? Da legt dir die Gurkenscheiben auf die Augen oder so. Aber ist es nicht als Eis? Natürlich geht es nicht um Eis. Am besten ist sowieso Erdbeereis. Aber das ist ja nur ein Beispiel dafür, wie sehr wir glauben, dass wir wissen, was am besten ist. Ein anderes Beispiel. Als ich mit 20 Jahren mein erstes Auto gekauft habe, gab es für mich drei Kriterien. Das erste und wichtigste Kriterium war, es muss in mein Budget passen. Es war jetzt mit 1000 Mark nicht unglaublich groß, aber das war das Budget. Das zweite Kriterium war, es sollte mir einigermaßen gefallen. Und das dritte war, es muss ja auch verfügbar sein. Also es nützt mir nichts, wenn es irgendwo in Hamburg steht. Ich habe da in München gewohnt. Es sollte ja irgendwo in der Nähe sein. Es wurde schließlich ein gelber 1er Golf, mein erstes Auto. Wer kennt noch einen 1er Golf? Yeah, sehr gut. Das waren noch Autos, gell? Aber im Nachhinein musste ich feststellen, ich hätte vielleicht doch noch ein anderes Kriterium anlegen sollen. Ich habe gedacht, ich weiß es am besten. Ja? Ich habe 3 gute Kriterien. Mit 20 weiß man ja sowieso alles vom Leben. Aber im Grunde hätte ich doch jemand fragen sollen, der sich echt mit Autos auskennt. Und dann hätte ich mir gesagt, weißt du, eigentlich völlig egal, wie das Auto aussieht. Es geht nicht so sehr um die äußeren Werte, es geht vielmehr um die inneren Werte. Besonders bei Autos. Bei Menschen, aber bei Autos auf jeden Fall. Ja, du musst gucken, was unter der Haube ist. Und ich musste dann letzten Endes teuer bezahlen, dass ich mich so entschieden hatte und dass ich dachte, ich wüsste es besser, ich wüsste es am besten. Und so geht es uns Menschen. So oft glauben wir, dass wir es besser wissen. Dass wir nicht gehorchen wollen, wenn wir das Wort des Herrn hören. Und es ist die gleiche Situation bei Jona. In Vers 2 lesen wir Gottes Auftrag an Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt. Und was sollte Jona tun? Er sollte gegen sie verkündigen. Jetzt nicht unbedingt ein schöner Auftrag, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ja, hau sie in die Pfanne. Das war der Auftrag. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja klar, Jona war doch ein Prophet Gottes. Na, wenn das Wort des Herrn an ihn ergeht, dann ist das seine einzige Arbeitsbeschreibung, das zu tun und das zu machen, was Gott ihm sagt. Selber schuld. Hätte er halt was Vernünftiges gelernt? Habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Aber das war seine Aufgabe, seine ureigenste Aufgabe. Er hätte eigentlich nur das Wort Gottes hören und predigen sollen. Und jetzt wollen wir uns mal ganz kurz anschauen, was es mit Ninive und dem Assyrischen Reich auf sich hatte. Und dann verstehst du vielleicht etwas besser, warum das für Jona ein Problem war. Die Assyrer waren berühmt-berüchtigt für ihre unfassbare Brutalität. Ich habe jetzt in dem Abschnitt auf Bilder verzichtet, weil die sehr unschön wären. Wenn die Armee irgendeine Stadt hörte, dass die assyrische Armee im Anmarsch war und die Leute wussten, wir haben im Kampf keine Chance, dann haben sie sich lieber selbst umgebracht, als in die Hände der Assyrer als Kriegsgefangene zu fallen. So gefürchtet und gehasst waren die Assyrer. In den Geschichtsbüchern liest man schreckliche Einzelheiten. Wenn sie eine Stadt einnahmen, dann wurden die überlebenden Frauen bis zu den kleinsten Mädchen erst vergewaltigt und dann getötet. Die Männer wurden außerhalb der Stadt bei lebendigem Leib gehäutet und anschließend im heißen Wüstensand bis zum Hals eingegraben. Kannst du dir die Schmerzen vorstellen? Wenn sie irgendwann verrückt vor Durst und Schmerzen endlich starben, dann wurden den Leichen die Köpfe abgeschlagen und sie wurden vor dieser Stadttor zu einem großen Haufen aufgetürmt, als ein Zeichen der Macht und ein Statement, die Assyrer waren hier. Wenn wir manchmal an irgendwelchen Brücken oder so, ja, Daniel war hier, das ist ein anderes Statement. Und wenn man das weiß, dann hat man vielleicht mehr Verständnis für Jona, wenn er sagte, zu denen will ich nicht gehen. Ich hasse die Assyrer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Jona selbst Freunde und Verwandte durch die Gräueltaten der Assyrer verloren hat. Er verachtete sie zutiefst. Und jetzt kommt Gott mit seinem Auftrag zu Jona und dann sollte man meinen, hat Jona doch wirklich allen Grund zu sagen, nee Gott, da will ich nicht hin. Vielleicht kannst du ihn jetzt verstehen. Gott wird zu manchen von uns reden. Und wir hören genau, was er sagt und wissen, ja, das sollte ich tun. Und dann sagst du dir, okay Gott, ich höre, was du sagst und ich verstehe, was du willst, dass ich tun soll. Aber weißt du, ich will es nicht tun. Vielleicht kannst du dich damit auf unterschiedliche Art identifizieren. Vielleicht wurdest du oder jemand, der dir sehr wichtig ist, von einem Menschen verletzt. Und jetzt meine ich nicht, dass irgendjemand seine Chipstüte nicht mit dir geteilt hat. Ich meine richtig verletzt. Jemand hat sich an dir versündigt oder an einem Menschen, den du unglaublich lieb hast. Und jetzt kommt Gott und sagt dir, du sollst genau diesen Täter vergeben. Du sollst diesen Menschen vergeben. will ich aber nicht. Und Gott sagt, so wie dir vergeben wurde, sollst du auch anderen vergeben. Ein anderes Beispiel. Die meisten von uns kennen die Lehre vom biblischen Zehnten. Die Bibel ist da eindeutig. Gott vertraut uns, seine Ressourcen zu managen. Und 10%, die ersten 10%, die er uns anvertraut, sie gehören ihm. Wir sollen sie zurückgeben in sein Reich. Das kennen wir als ein biblisches Prinzip. Und trotzdem tun es viele Christen nicht. Du sagst vielleicht, ja, ich weiß ja, dass Gott das sagt und dass Gott das will. Aber ich will das nicht. Ich finde, das macht keinen Sinn. Ich will es einfach nicht tun. Ein anderes Beispiel. Vielleicht gehst du mit jemandem aus. Und er ist einfach so süß. Oder sie riecht so gut. So viel besser als deine Freunde. Und ihr freundet euch an. Und ihr kommt euch näher und näher und näher und näher und näher. Und als nächstes macht ihr Sachen, von denen du genau weißt, dass ihr sie nicht machen soll. Dann ergeht das Wort des Herrn an dich. Und er sagt, das habe ich für die Ehe vorgesehen. Nicht für Leute, die sich gerade erst kennenlernen. Und jetzt hast du eine Wahl. Du kannst wählen. Und viele Leute, die sagen dann, okay, vielleicht sagt Gott das. Aber ich will das anders machen. Es ist mir egal, was Gott sagt. Es fühlt sich gut an. Es gibt mir das Gefühl, wichtig und geliebt zu sein. Mir ist egal, was Gott sagt. Der Jona in uns. Vielleicht erging auch das Wort des Herrn an dich und du hast dir gedacht, okay, ich weiß jetzt, was ich tun soll und ich werde auch gehorsam sein. Ich werde es ganz bestimmt machen. Später. Ich mache es noch nicht jetzt, weil jetzt habe ich noch so viele andere Sachen zu erledigen. Aber später, wenn ich alt bin, dann habe ich Zeit und dann werde ich alles machen. Ich werde Gott ganz bestimmt gehorsam sein. Ihr Lieben, aufgeschobener Gehorsam ist letztlich auch ungehorsam. Jonas sagte, ich will da nicht hingehen. Ich will nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Sie machen mich wütend. Mein Freund, du hast auch die Wahl. Du kannst entweder tun, was Gott sagt, oder ich verspreche dir, du findest immer ein Boot, das in die entgegengesetzte Richtung fährt. Manche wissen vielleicht genau, wovon ich gerade rede. Du hast gerade Gott ein Versprechen gegeben, dass du ihm gehorchen willst. Dann schreibt dir ein alter Kumpel und sagt, hey, lass uns mal wieder um die Häuser ziehen, so wie früher. Wie war es denn bei Jona? Gott sagte zu ihm, ich will, dass du den Menschen in Ninive predigst. Und dann passiert Folgendes in Vers 3, wir haben es vorhin schon gelesen. Da machte sich Jona auf, um, was hat er gemacht? Um wegzulaufen. Er wollte weglaufen vor dem Angesicht des Herrn, weil er wusste, ich ertrage es nicht, in seiner Nähe zu sein. Ich werde immer wieder konfrontiert mit dem, was ich eigentlich, was für ein bescheuertes Wort, oder? Was ich eigentlich tun sollte, ich weiß es ja, aber ich will es nicht tun und ich will mich dem nicht ständig aussetzen. Also gibt es noch eine Möglichkeit, weg von Gott. Ich habe vorhin 2. Könige 14 gelesen. Da haben wir gelesen, dass Jona aus Gat Hefer stammte. Ist es hier? Nördlich von Nazareth, so 20 Kilometer nördlich von Nazareth. Und sein Auftrag war, nach Ninive zu gehen. Ninive liegt da oben, weil im heutigen Nordirak, bei Mosul. Schon in Beidou, das zweite Stück, oder? Wisst ihr, wie weit? Ungefähr 800 Kilometer. Also, Jona ist hier und er soll hier hingehen und stattdessen geht er dahin. Das hieß, ich vergesse den Namen immer, Jaffo. Jaffo ist das heutige Tel Aviv, zitieren. Und, aber er geht ja nicht dahin nach Jaffo, um da zu bleiben, sondern er will in ein Schiff steigen und nach Tarsis gehen. Habt ihr eine Vorstellung, wo Tarsis ist?
Jawohl, Spanien, Richtung nach Gibraltar.
Eine perfekte Aussage. Du bist echt ein Streber. Hast du gewusst, was das Thema ist?
Ja, nein, aber ich habe eine Ergänzung. An der Stelle aber rede ich erstmal weiter.
Okay. Also, wir müssen tatsächlich rauszoomen. Ich habe euch jetzt mal so auf diese Karte legen wollen, dass wir das sehen. Ja, wir haben noch mehr Feld nach Tarsis. Wir können uns irgendwie vorstellen, vielleicht andere Richtung. Seine Aufgabe war es von hier, von Gat Hefer nach Ninive, 800 Kilometer, stattdessen 3500 Kilometer. Es ist die Frage, unter Historikern ist es ein bisschen umstritten, gab es Tarsis wirklich oder war es nur eine Redewendung für ans Ende der Welt? Aber eben eine vorwiegende Meinung, deswegen habe ich es auch hier so dargestellt, ist noch westlich von der Straße von Gibraltar, also der äußerste Zipfel der damals bekannten Welt. Dahin wollte Jonah. Und er hat für die Reise Cash bezahlt. Ein Kommentar hat geschrieben, es hätte ein Jahr gedauert, um diese Reise durchzuführen. Natürlich nicht auf direktem Weg, sondern immer an der Küste entlang, dann wieder Proviant aufladen und dann wieder weiterfahren. Ein Jahr unterwegs sein und vermutlich ein Jahresgehalt, um vor Gott wegzulaufen. Ich glaube, wir nehmen manchmal ganz schön hohe Mühen in Kauf, um vor Gott wegzulaufen. Und ich glaube, es gibt Menschen hier, die wissen genau, worum es gerade geht. Du sitzt vielleicht gerade brav neben einem Menschen, der keine Ahnung hat, was gerade in dir, in deinem Herzen los ist. Das Wort des Herrn erging an dich, tue dieses oder jenes. Das ist vielleicht Tage her, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und seitdem bist du dabei, Gott wegzulaufen. Und du denkst vielleicht, ja, vielleicht hat Gott es vergessen oder ich komme in den Gottesdienst, so schlimm ist alles nicht, aber in deinem Herzen weißt du, ich laufe vor ihm. Vielleicht machst du es auch gar nicht unbedingt wie Jonah, dass du genau in die andere Richtung so weit wie möglich gehst, aber vielleicht driftest du langsam ab. Vor Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, haben wir in Mosambik Urlaub am Strand gemacht. Wir haben einen Kajak gemietet und ich war mit zwei Kindern in diesem Kajak am Paddeln. Es war schön, wir haben gespielt, wir hatten Spaß. Ich schaue dann wieder zum Strand und ich kann unser Haus nicht mehr finden. Ich kann keinen Bezugspunkt mehr finden. Wir waren komplett abgetrieben. Nicht weit, nicht ins Meer raus, Gott sei Dank, aber von der Stelle, wo wir waren, ich habe schon ein bisschen Panik gehabt. Vielleicht warst du noch vor ein paar Wochen oder Monaten oder Jahren ganz nah bei Gott. Und ein Beispiel dafür, dass du nah bei Gott bist, ist, wenn du sagst, da hat Gott auf mein Gebet geantwortet. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, da habe ich jetzt aber echt, war ein guter Zufall, dass ich da so eine Gelegenheit bekommen habe. Wenn du früher voller Neugier und Hunger in der Bibel gelesen hast und jeden Tag Gott dir etwas durch sein Wort gesagt hat. Wenn du früher im Gottesdienst warst und das Gefühl hattest, der Prediger spricht nur für dich alleine. Aber dann geht es irgendwann los. Dann lässt Gottesdienste aus. Du liest nicht mehr jeden Tag, und jeden zweiten und dann irgendwann einmal in die Woche und dann irgendwann einmal im Monat. Und irgendwann stehst du da und fragst dich, wie konnte ich nur so weit von Gott abgetrieben werden? Wenn wir Gottes Gebote bewusst oder unbewusst übertreten, dann treiben wir immer weiter ab. Wir entfernen uns von ihm. Der Jonah in uns. Das Wort des Herrn, es wird an dich ergehen. Vielleicht sagt er Sachen, die du nicht hören willst. Wenn du vor ihm wegläufst, findest du immer ein Boot, das in die andere Richtung fährt. Und manche von euch sind gerade am Weglaufen. Vielleicht spricht sich dieser dritte Gedanke an. Wenn du gerade am Weglaufen bist und die falschen Sachen machst, dann schickt Gott vielleicht einen Sturm. Warum schickt Gott einen Sturm? Weil er deine Aufmerksamkeit wieder haben will. In Vers 3 war Jonah am Weglaufen und wir lesen später in Vers 4. Aber der Herr, was tat der Herr hier? Er schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Und ihr Lieben, da haben wir so oft ein Problem mit unserer Theologie. Wer schleudert hier diesen Wind auf das Meer?
Der Herr.
Der Herr. Und wie oft glauben wir in unserem Leben, irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie wir sie wollen? Von wem kommen die dann? Vom Teufel glauben wir dann immer. Der ist doch ganz schnell schuld. Ganz schnell. Und manchmal ist das auch. Ich will gar nicht sagen, jede Schwierigkeit kommt vom Herrn. Das behaupte ich nicht. Aber ich behaupte, es gibt auch Probleme, die vom Herrn kommen, weil er unsere Aufmerksamkeit will. Das Boot war voll mit erfahrenen Seeleuten. Sie transportierten Fracht. Es war ein großes, ein starkes Schiff. Und wir können es uns nur ausmalen. Ja, ich denke an diese alten Piratenfilme, das Schiff so hoch und runter und überall kracht und knächt und ächzt es. Und dieses ganze Holz ist kurz vorm Zerbrechen. Die Seeleute, sie schreien umher, man hört kein Wort, weil der Sturm noch viel lauter ist. Sie fragen sich, was los ist, bis sich Jonah in Vers 9 offenbart. Da lesen wir, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn. ha, ha, ha. Warum läufst du dann vor ihm weg? Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ja, er hat schon noch die richtige Theologie. Er ist ja ein Prophet, er weiß, wer Gott ist. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Vielleicht wird Gott einen Sturm schicken, um deine Aufmerksamkeit wieder zu bekommen. Ich glaube, in unserer westlichen Christenheit ist auch ein Sturm am Wehen, aber viele schlafen noch und bekommen ihn nicht mit. Ich bin überzeugt, eines der größten Probleme unserer westlichen Christenheit ist, dass es keinen sichtbaren Unterschied gibt zwischen uns und unseren Nachbarn, die Jesus gar nicht kennen. Es ist ein kulturelles Christentum. Es ist schon fast wie unser ganzes Gesellschaftssystem konsumorientiert. Ja, solange es mir gut tut, folge ich ihm nach, komme ich in die Gemeinde, ich bete vor dem Essen und wenn ich krank bin, bitte ich ihn, dass er mich gesund macht. Solange es mir gut tut, bin ich da. Aber im täglichen Leben gibt es so gut wie nichts, das die Lehre Jesu aus seinem Wort widerspiegelt. Hey, ich bete doch Gott an. Wirklich? Nur weil du zum Gottesdienst kommst, betest du noch nicht wirklich Gott an. Ihr Lieben, man betet Gott nicht für eine Stunde in der Woche an. Anbetung ist ein Stil, der unser ganzes Leben durchdringt. Bitte vergib mir, wenn das jetzt ein bisschen hart klingt heute. Aber ich weiß, dass ich auch als Leiter dieser Gemeinde einmal Gott antworten muss für das, was in unserer Gemeinde passiert. Und manchmal schaue ich um mich her und dann denke ich mir, ich weiß nicht, ob Gott das wirklich gefällt. Es ist so viel halbherzige, lauwarme, kulturelle Religion. Es ist so die Haltung, ja, ich weiß, was Gott sagt, aber ich will es nicht tun. Und ihr Lieben, bitte versteht mich nicht falsch, dass ich jetzt hier stehe und mit dem Finger zeige. Ich zeige genauso mit dem Finger auf mich. Da ist auch bei mir so viel halbherzige, lauwarme und kulturelle Religion. Da ist auch ein Jonah in mir, der zwar weiß, was Gott will, der es aber nicht tun will. Und schließlich in Vers 12 übernimmt Jonah Verantwortung. Er möchte endlich, dass die anderen nicht länger unter seinem Ungehorsam leiden müssen. Und er sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Die Menschen, diese Matrosen, die tun noch alles, um Jonas Leben zu retten. Sie rudern wie die Wilden, sie schmeißen ihre ganze Ladung über Bord, aber letztlich haben sie keine andere Wahl und Jonah fliegt über die Reling. Und sofort legt sich der Sturm. Wir sprechen ja oft von der Ruhe vor dem Sturm, aber es gibt auch die Ruhe nach dem Sturm und die ist fast noch unheimlicher. Alles hat getobt und plötzlich, also du musst dir das vorstellen, wie so ein aufgewühltes Meer da ist, so ein Riesenschiff fast zerbricht und dann spiegelglatt Ruhe. Und sie gucken entsetzt, Jonah ist über Bord und als nächstes sehen sie, wie so ein Riesenfisch von unten auftaucht. Und Jonah ist weg. Im Bibeltext klingt es so, das ist Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch. Wer sendet den Fisch?
Ja.
Er sendet der Herr den Sturm und dann sendet er den Fisch, der Jonah verschlingen sollte. Und Jonah war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Ein großer Fisch. Ich weiß nicht, ob es hier Fischliebhaber gibt. Ich gehöre nicht dazu. Also, ich nehme immer wieder mal Bezug auf Mosambik, da gab es diese riesengroßen Fischmärkte. Ja. Und wenn ich so über diesen Fischmarkt gelaufen bin, manche fanden das ganz toll, ah, lecker, lecker, lecker. Also mir wurde es immer übler und übler, mein Magen hat sich gemeldet, ja. Und dann gucken mich diese ganzen Fische so an, mit ihren starren Augen. Also ich fand das immer furchtbar. Aber das Schlimmste von allem war der Geruch. Was dir da so in die Nase hochkommt. Ja. Und wir haben dann so ein Bild von Jonah aus dem Kindergottesdienst. Und dann ist da so ein Fisch, so ein Wal, so ein schöner mit so einem großen Schwanz und hat so einen großen Bauch. Draußen kommt so oben so ein bisschen eine Fontäne hoch. Und dann im nächsten Bild ist Jonah drin und dann sieht man so den Schlund, so ein paar Knochen, ein paar Gräten. Und Jonah sitzt da drin, hat eine Lampe an, liest seine Bibel und hat ein bisschen Seetang auf dem Kopf. Hey, vergiss es. So war das nicht. Das war super eklig da drin. Es war nass, es war feucht und es hat gestunken. Noch schlimmer als auf dem schlimmsten Fischmarkt. Ja, da war dieses halb vergammelte Seezeug da drin in diesem Magen. Und da drin war er 3 Tage und 3 Nächte. Für mich mein größter Albtraum. Mein Gedanke an dieser Stelle ist, dass Jonas schlimmster Albtraum genau das war, was er brauchte. Er erlebte seinen schlimmsten Albtraum und doch ist genau dieser Albtraum von Gott geschickt. Nicht nur von Gott zugelassen, von Gott geschickt. Und manche von uns erleben auch gerade einen Albtraum. Du denkst dir vielleicht, okay, ich bin am Ende. Es ist vorbei und Gott sagt vielleicht, okay, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit? Hörst du mir jetzt zu? Und ich will nicht behaupten, dass alles Schlimme, was im Leben von Menschen passiert, von Gott geschickt ist. Das stimmt einfach nicht. Aber ich möchte uns öffnen für die Möglichkeit, dass manche Schwierigkeiten, die uns in unserem Leben widerfahren, nicht nur von Gott zugelassen sind, sondern von Gott bestimmt sind, um uns wieder näher zu ihm zu bringen. Damit wir wieder näher zu ihm kommen, damit wir umkehren, damit wir eine Erkenntnis haben und damit wir sagen, Gott, wir brauchen dich in unserem Leben. Ich will euch auch dazu ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte dieses jungen Mannes kennt. Das ist Philipp Mickenbecker. Philipp wuchs auf in einer christlichen Familie mit einem Zwillingsbruder und einer jüngeren Schwester. Aber irgendwann, als Jugendliche, wie viele Jugendliche, die in christlichen Familien aufwachsen, haben sie alle den Zugang zum Glauben verloren. Sie hatten mit Gott nichts mehr zu tun, sie gingen ihre eigenen Wege. Dann bekam Philipp mit 16 Jahren Krebs. Ein großer Tumor wuchs in seiner Brust. In dem Moment, wo er mit diesem Tumor unterwegs war, hat er wieder ganz neu angefangen, nach Gott zu fragen und Gott zu suchen. Und er hat Zeichen von Gott bekommen, die ihm klar gemacht hatten, Gott ist mit ihm. Durch verschiedene übernatürliche Erlebnisse kam er zurück und er fand wieder einen lebendigen Glauben an ihn. Der Krebs wurde durch Therapien besiegt, aber ein Jahr oder 2 Jahre später kam der Krebs zurück. In dieser Zeit starb seine Schwester mit gerade 18 Jahren an einem Flugzeugabsturz. In der Zwischenzeit war Philipp zusammen mit seinem Bruder und ihren Freunden ein sehr erfolgreicher YouTuber geworden. Wenn du Kinder hast, weißt du, dass das der Traumberuf ist. YouTuber. Also Philipp hat einen Kanal mit seinem Bruder eröffnet, der hieß The Real Life Guys. Die Jungs aus dem echten Leben. Und als Jungs aus dem echten Leben war es ihre Motivation, andere Jugendliche zu bewegen, nicht nur vor der Dackelkiste zu sitzen, sondern auch wieder rauszugehen und Dinge zu erleben. Sie haben die verrücktesten Sachen gebaut. Zum Beispiel haben sie eine Badewanne genommen und haben da irgendwelche Sachen dran geschweißt, die umgebaut und so Rotoren dran, dass sie eine fliegende Badewanne hatten. Und mit der sind sie dann zum Bäcker geflogen und haben dann dort Brötchen gekauft. Sie haben eine riesengroße Wasserrutsche in ihrem Garten gebaut und sind in so einem Kiddie-Splash-Pool gelandet. Also sie haben lauter Sachen gemacht, um andere zu animieren und sie hatten unglaublich viele Fans, die auf ihrem Kanal mit ihnen am Start waren. Und die ganze Zeit über, jetzt in diesem zweiten Mal mit Krebs, hat er auch darüber auf seinem Kanal offen erzählt. Er hat davon berichtet. Und wiederum zusammen mit Gott und Therapien wurde der Krebs besiegt. 2 Jahre später kam der Krebs ein drittes Mal zurück. Und Philipp entschied sich, keine Therapien mehr zu machen. Er wurde sehr bekannt, er war in verschiedenen Gemeinden und christlichen Veranstaltungen, wurde er schon fast so rumgereicht. Aber nicht nur das, er war auch bei Stern TV, in anderen Talkshows, er wurde interviewt und überall hatte dieser junge Mann die Gelegenheit, über seinen echten, authentischen, wahren Glauben an Gott zu sprechen. Unter diesen Videos, die hunderttausende Klicks haben, da hat man gesehen von Leuten, die ihre Kommentare abgegeben haben, ganz viele haben geschrieben, ja, ich weiß zwar nicht Gott und glaube, damit habe ich nichts zu tun, aber hey, du bist mir so ein Vorbild. Ich bete, dass Gott dich gesund macht. Da war ganz viel Zuspruch von Menschen, die wir in unseren Kirchen niemals erreichen würden. Philipp starb vor ein paar Wochen an seinem Krebs. Dennoch bleibt sein Vermächtnis. Die komplette Beerdigungsfeier wurde auf YouTube ausgestrahlt. Ich habe am Freitag nochmal reingeschaut. Die Beerdigungsfeier von 1,5 Stunden hat inzwischen 2,5 Millionen Klicks. Oder 2,5 Millionen Mal aufgerufen. weil Menschen sich das anschauen und weil sie Anteil genommen haben an seinem Leben, weil er todkrank war und in seiner Krankheit hat er anderen Hoffnung gegeben. Er hat Freude ausgestrahlt. Er hat gewusst, sein Leben ist nicht mit dem Tod hier zu Ende, sondern es beginnt und er wird dann frei sein von allen Schmerzen. Er hat mal in einem Video gesagt, wie unglaublich dankbar er Gott ist für seinen Krebs, weil es der Krebs war, der ihn zurückgeführt hat zu seinem Gott. Vorher ging er seine eigenen Wege. Er wollte nicht. Dieser schlimmste Albtraum in dieser Zeit hat Gott ihn wieder gefunden. Er hat sich finden lassen. Der schlimmste Albtraum mit den furchtbaren Schmerzen wurde gleichzeitig etwas ganz Großes, was Gott getan hat. Ich habe mir noch gedacht, Gott hätte ihn doch auch heilen können. Es wäre auch was ganz Großes gewesen. Gott hat ihn nicht geheilt. Und wisst ihr, keiner kann sagen, warum nicht. Ich kann es nicht sagen. Niemand kann sagen, da war zu wenig Glaube oder es wurde zu gebeten, alles Schwachsinn. Seine Zeit war gekommen. Und trotzdem hat Gott mit dem Leben dieses jungen Mannes so viel getan im Leben von anderen Menschen. Sein Erbe, es bleibt. Bis zum Schluss und nach darüber hinaus war Gott bei ihm. Im Moment reden seine Freunde darüber, sie machen ein Crowdfunding, um seine Lebensgeschichte zu verfilmen. Ich bin mir sicher, da wird noch viel anderes Gutes aus diesem Leben hervorgehen. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Gott, er redet. Er redet auch mit dir und du hast eine Wahl. Willst du ihm gehorsam sein oder nicht? Wenn Gott redet, dann kannst du auch immer ein Boot finden, das in die entgegengesetzte Richtung fährt. Wenn du ungehorsam bist, dann bringt er vielleicht einen Sturm, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn er sie nicht bekommt, erlaubt er es vielleicht, dass du deinen schlimmsten Albtraum durchleben musst. Aber wenn er das tut, dann verstehe bitte, dass er alles tut aus Liebe. Denn er hat etwas vor mit dir. Er möchte durch dich eine Stadt oder eine Gruppe Menschen oder auch nur einen einzigen Menschen berühren. Aber du hast die Wahl. Du kannst weiter vor ihm weglaufen oder du kannst zu ihm zurückkommen. Das Team kann gerne nach vorne kommen. Es war jetzt heute nicht sowas zum Aufbauen unbedingt. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns nicht in einer Blase bewegen, wo wir uns die Dinge schönreden, sondern wo wir der Wahrheit, die Gott uns auch in seinem Wort gibt, ins Auge schauen. Und ich will dich ermutigen, es war der Auftakt zu dieser Serie, es ist nicht das Ende. Es kommen noch 3 Kapitel in Jona. Wir werden nächste Woche uns das Gebet von Jona anschauen. Im Bauch dieses Fisches. Da kommt der Moment, wo Jona umkehrt und wo er Einsicht bekommt. Und wir werden dann den Sonntag darauf, wenn wir unseren Open-Air-Gottesdienst haben, dann werden wir darüber reden, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Weil da ergeht das Wort des Herrn erneut an Jona. Er gibt uns nicht auf. Er gibt uns eine neue Chance. Er will mit uns diese Wege gehen, aber er will sie nicht gegen unseren Willen tun. Er will uns nicht zu irgendetwas zwingen, was wir gar nicht machen möchten. Er möchte uns gewinnen. Er möchte, dass wir freiwillig mitkommen. Dass wir gehorsam sind, weil wir ihm glauben und vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Und wenn er uns einen Krebs schickt, dann können wir auch daraus etwas tun mit seiner Hilfe. Dann müssen wir nicht verzweifeln, weil unsere Hoffnung geht über dieses Leben hinaus. Wir haben eine Perspektive, die weiter ist als die Menschen um uns herum. Und so möchte ich dich einladen, dass wir jetzt, wenn wir ein Lied hören vom Lobpreisteam, dass du einfach mal in dich gehst. Denk mal darüber nach, wo du gerade stehst. Denk mal darüber nach, wo Gott vielleicht zu dir geredet hat, wo das Wort des Herrn an dich erging, aber du einfach nicht wolltest oder du immer nicht willst. Überleg mal, wo bin ich gerade am Weglaufen vor Gott? Oder wo bin ich gerade abgedriftet? Wo bin ich irgendwo nicht mehr in seiner Nähe? Überleg, ob die Umstände, in denen du gerade stehst, vielleicht ein Sturm sind, den Gott geschickt hat. Ob dieser Albtraum, den du gerade durchleben musst, etwas ist, mit dem Gott um deine Aufmerksamkeit kämpft, dass du dich wieder an ihn wendest. Und dann geh zu ihm, sprich mit ihm. Und wir werden im Anschluss an dieses Leben miteinander das Abendmahl feiern. Das ist für ein schöner Ausklang wo wir wissen, es gibt immer eine zweite Chance. Jesus ist gekommen, um all unsere Sünden abzuwaschen, um uns rein zu machen. Und wir dürfen das annehmen und wir dürfen uns beim Feiern des Abendmahls daran erinnern. So, nimm dir doch jetzt die Zeit, während diesem Lied, um darüber nachzudenken, wo du gerade stehst.